Es gibt aktuell rund 150 Luchse in Deutschland, also es ist wirklich eine der seltensten Tierarten des Landes. Durch diese drei Auswilderungsprojekte, die derzeit laufen, besteht zumindest die Perspektive, dass sich da wirklich was verbessert.
Ein kleines Experiment am Anfang. Wenn ihr an Wildtiere in Deutschland denkt, was fällt euch so ad hoc ein? Vielleicht so Hase, Fuchs, Hirsch? Eine große Vermutung, den wenigsten fällt der Luchs ein. Aber ja, der Luchs ist auch bei uns heimisch. Und dass es so bleibt und hoffentlich mehr wird, daran arbeitet auch der WWF. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast, euer Podcast für den Natur- und Artenschutz. Ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF Deutschland. Und heute mit mir im Gespräch ein Mann, der sich dem Thema Luchs voll verschrieben hat, Dr. Max Boxleitner, Projektmanager Luchs in Thüringen. Schön, dass du da bist.
Hallo Aileen, freut mich.
Let's talk about Luchs. Was macht den Luchs eigentlich so besonders, dass wir zu dem arbeiten?
Ja, der Luchs ist eine faszinierende Tierart, die größte Katze, die wir in Europa haben und mittlerweile auch wieder heimisch in Deutschland. Der Luchs war viele Jahre weg aus unseren Wäldern, vor etwa rund 150 Jahren, regional etwas unterschiedlich, wurde er ausgerottet und jetzt kommt er langsam zurück mit Unterstützung durch uns, unter anderem in Thüringen, aber auch in anderen Gebieten Deutschlands.
Lass uns gerne noch mal kurz auf die Historie sprechen, weil der Luchs war da in Europa. Europa ist groß. Wo war denn der Luchs früher, wenn wir jetzt vor der Ausrottung noch sprechen?
Ja, also wenn wir vom Luchs sprechen, meinen wir genau genommen den eurasischen Luchs. Es gibt auch noch drei andere Luchsarten. Der eurasische Luchs hat eigentlich ein wahnsinnig großes Verbreitungsgebiet. Das reicht vom Atlantik über ganz Zentralasien bis an den Pazifischen Ozean. Und in Europa ist die Geschichte des Luchses aber eine ganz andere. Also der Luchs war in ganz West- und Zentraleuropa auch heimisch, in Deutschland auch, in fast allen Gebieten bis auf den Nordwesten Deutschlands und wurde dort eben flächendeckend ausgerottet.
Wieso, weshalb, warum?
Der Luchs ist sehr dicht an den Wald gebunden. Er ist eine Tierart, die große zusammenhängende Waldflächen benötigt und sich auch nur im Wald wohlfühlt. Insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert war aber Holz der wichtigste Rohstoff. Da hat tatsächlich dann die industrielle Revolution und die Nutzung von Steinkohle erst wieder eine Verbesserung gebracht. Paradoxerweise muss man sagen. Also ja. Der Wald als solches ist einfach als Lebensraum sehr stark zurückgegangen und gleichzeitig wurde der Luchs auch sehr stark direkt verfolgt. Also als Tier, das selbstverständlich Beute macht, nämlich vor allem Rehe, Hirsche oder im alpinen Raum auch Gämsen, wurde der Luchs auch als Konkurrent wahrgenommen und dementsprechend erbarmungslos gejagt.
Also war er ein bisschen im Weg, wenn man das jetzt so ein bisschen salopp ausdrücken möchte.
Genau, also es war ein Konkurrent, muss man sagen, ne? der unliebsam war und mit dem man das Wild im Wald nicht teilen wollte.
Wie leben denn Luchse? Wie kann ich mir das vorstellen? Du sagtest gerade, die sind sehr nah am Wald heran. Sind das Einzelgänger? Sind sie in Rudeln, Familien unterwegs? Wie pflanzen sie sich fort? Wie kann man so ein Leben eines Luchs sich vorstellen?
Ja, der Luchs ist eine Tierart, die wirklich dicht an den Wald gebunden ist. Deswegen kommen sie auch eigentlich nur in größeren zusammenhängenden Waldgebieten vor, zumindest bei uns in Zentraleuropa. Wenn man dann weiter nach Skandinavien geht oder auch nach Zentralasien, ist man eigentlich erstaunt, in welchen Landschaften die Luchse noch vorkommen. Aber bei uns sind es eben vor allem die Mittelgebirgsregionen, wo es noch größere Wälder gibt, in denen der Luchs geeignete Habitate findet. Der Luchs ist eine Tierart, die großen Flächenanspruch hat. Also Männchen, die sogenannten Kuder, haben Reviere, die zwischen 100 und 400 Quadratkilometer groß sind.
Wow.
Genau, also das ist wirklich riesig. Zum Vergleich, Stadt Stuttgart beispielsweise hat rund 200 Quadratkilometern. Also das ist ungefähr die Fläche, die ein Luchs für sich beansprucht, kann man sagen.
Und da ist dann ein Luchsmännchen, der sagt, das ist mein Revier.
Ganz richtig, genau. Also wow. Luchse sind Einzelgänger und sie verteidigen ihre Reviere gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Also sprich, die Männchen, die Kuder verteidigen ihre Reviere gegenüber den Kudern und die Weibchen tun dasselbe mit den Weibchen. Zwischen den Geschlechtern gibt es aber eine gewisse Überlappung. Also die Reviere der Weibchen sind etwas kleiner. Und dann gestaltet sich das so, dass das Revier eines Männchens mit den Revieren von etwa 2 bis 3 Weibchen überlappt.
Und sind die monogam oder pflanzen sie sich fort, wie es passt?
Die pflanzen sich fort, wie es passt. Genau, die treffen sich auch eigentlich nur einmal im Jahr zur sogenannten Ranzzeit. Das ist am Ende des Winters oder ja Januar, Februar, vor allem ist da die Hochzeit. Dann unternehmen die Tiere auch größere Exkursionen, um eben Geschlechtspartner zu finden. Und dann sind die Männchen aber auch nicht weiter an der Aufzucht der Jungtiere beteiligt.
Das liegt wieder bei der Mama, ja.
Ja, das liegt bei der Mama, genau. Also die bringt die kleinen Luchse dann zur Welt im Frühsommer, so zwischen Mai und Juni ungefähr. Und muss die dann auch alleine versorgen erstmal.
Okay, wie viele Babys kriegt so eine Mutter?
Ja, so zwischen 1 und 4 Jungtiere sind in einem Wurf. Mhm. Und diese bleiben bei der Mutter für rund 10 Monate, also etwa bis zur nächsten Ranzzeit. Und dann müssen die kleinen Luchse bereits alleine zurechtkommen.
So, und wie lange dauert das, bis sie geschlechtsreif sind? Weil dann, also nach 10 Monaten?
Nee, genau. Also die Weibchen sind bereits im 2. Jahr geschlechtsreif. Bei den Kudern ist es meistens dann ab dem 3. Jahr.
Welche Gründe gibt es denn, den Luchs wieder zurückzuholen, zu sagen, hey, wir wollen den jetzt wieder auch in Deutschland ansiedeln. Wir wollen wieder größere, mehrere Populationen haben.
Genau, also ursprünglich war der Luchs ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems hier in Deutschland. Das Ökosystem Wald ist in Deutschland weit von seinem ursprünglichen Zustand entfernt aktuell. Dadurch aber, dass tatsächlich der Wald sich vielerorts tendenziell eher erholen konnte im Vergleich eben zum 19. Jahrhundert und auch die Einstellung zum Luchs sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten stark verändert hat. All dies gibt dem Luchs die Chance, einen neuen Anlauf zu nehmen sozusagen, also wieder seinen Platz im Ökosystem einzunehmen. Der Luchs ist ein sogenannter Top-Predator, sprich er steht am oberen Ende der Nahrungskette und hat deswegen eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Durch die Regulierung seiner Beutetiere, der Schalenwildbestände im Konkreten, also der Luchs frisst bei uns vor allem Rehe, muss man sagen, aber auch Hirsche und andere Tiere, und deren Dichten sind tatsächlich sehr hoch. Das ist auch ein Problem, auf das man, wenn man sich um das Thema Naturverjüngerung zum Beispiel kümmert, diesem Thema begegnet man immer wieder, dass Reh- und Schalenwilddichten im Allgemeinen vielerorts sehr hoch sind und das dazu beiträgt, dass die Wälder aus eigener Kraft nicht wieder sich verjüngen können. Ne? Also die ganzen jungen Triebe werden verbissen und die jungen Bäume, die nachkommen, werden eben schon in jungem Alter abgefressen, sodass sie nicht mehr groß werden können. Das ist ein großes Problem grundsätzlich und da kann der Luchs einen wichtigen Einfluss nehmen. Des Weiteren spielt er aber auch im Ökosystem als Regulator eine wichtige Rolle, und zwar wenn es darum geht, auch sozusagen die nächste Ebene ein bisschen kürzer zu halten. Also man redet dann von den Mesoprädatoren, das sind im konkreten Falle zum Beispiel Füchse, ja. Denn auch Füchse haben natürlich Beutetiere. Und wenn Füchse auch in hohen Zahlen vorkommen, dann leiden die Beutetiere der Füchse. Und der Luchs wiederum frisst und tötet Füchse, wodurch dann wieder die untere Ebene profitiert. Das ist ganz interessant, weil in manchen Gebieten, in denen der Luchs dann wieder zurückgekommen ist, tatsächlich so Kaskadeneffekte beobachtet werden konnten, dass dann also untere Ebenen im Ökosystem profitiert haben und sich dadurch sozusagen das ganze Gefüge verschoben hat und ein Stück weit einem natürlicheren Zustand sich wieder angenähert hat.
Das ist alles in Balance, von der Natur aus vorgesehen. Hat denn der Luchs irgendwie natürliche Feinde, Konkurrenten, jetzt abgesehen von dem, was wir Menschen machen?
Nein, also der Luchs hat keine natürlichen Feinde. Er ist am oberen Ende der Nahrungskette und kam ja ursprünglich auch gemeinsam mit Wolf und Bär in Deutschland vor. Also diese drei Tierarten haben nebeneinander existiert und das tun sie in anderen Teilen Europas immer noch. Also wenn man zum Beispiel nach Rumänien schaut, in die Karpaten, wo wir hier im Projekt Lux Thüringen auch einen Teil unserer Luchse herbekommen, dort leben diese drei Prädatoren nebeneinander her und koexistieren. Das funktioniert natürlich wunderbar. Und was eben ganz spannend ist, was man in Rumänien eigentlich nicht findet, ist sowas, was man hier im Thüringer Wald sehr häufig sieht, nämlich Einzelbaumschutz. Als die rumänischen Projektpartner bei uns zu einer Luchsauswilderung nach Thüringen kamen, haben sie sich sehr gewundert, was denn diese Plastikhüllen um einzelne Bäume sind. Und genau, da mussten wir ihnen dann erklären, ja, das sind eben Schutzvorrichtungen, die verhindern sollen, dass das Schalenwild die Bäume und die Triebe abknabbert. Das kennt man eben aus Rumänien beispielsweise gar nicht, weil dort eben die Schalenwilddichten deutlich geringer sind aufgrund der noch vorhandenen Beutegreifer.
Okay, so du hast es gerade schon angedeutet und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema. Wir wollen ja den Luchs wieder zurück zu uns holen. Und welche Auswilderungsprojekte gibt es denn aktuell in Deutschland und wo ist der WWF involviert?
Also der Luchs war in ganz Deutschland ausgerottet. Die ersten Luchse wurden Anfang der 70er Jahre im Bayerischen Wald wieder ausgewildert. Dann gab es ein Projekt Anfang der 2000er Jahre im Harz. Und dann zwischen 2016 und 2020 im Pfälzerwald. Das sind aktuell die drei Gebiete, in denen wir in Deutschland Luchse haben. Das sind drei Gebiete, die sehr weit auseinander entfernt liegen. Und das ist auch ein großes Problem der Situation aktuell beim Luchs in Deutschland, dass es keine Vernetzung zwischen diesen einzelnen Gebieten gibt und die einzelnen Teilpopulationen isoliert sind. Das heißt, da besteht schon die Gefahr von einer genetischen Verarmung. Und deswegen ist es das Ziel des Luchsschutzes in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Mittel- und Westeuropa, eine Vernetzung von diesen kleinen Teilpopulationen zu erreichen. Man spricht da von einem sogenannten Metapopulationsansatz.
Fancy word.
Genau, das klingt jetzt sehr wissenschaftlich. Es geht aber darum, dass der Luchs nicht mehr flächendeckend wieder in die Länder zurückkehren kann, einfach deswegen, weil natürlich nicht mehr flächendeckend Wälder vorhanden sind. Und deswegen schaut man, dass man wie so kleine Populationsinseln hat, die eben dann in den Waldgebieten liegen, wie eben dem Harz oder dem Bayerischen Wald, und diese dann über Korridore miteinander vernetzt. Und das ist eigentlich das, was dieser Metapopulationsansatz beschreibt. Also sprich, man möchte in geeigneten Waldgebieten die Luchse wieder heimisch machen und diese Waldgebiete dann vernetzen, sodass sich wie so eine Art Netzwerk dann über die Landschaft legt und die Luchse über Korridore im Austausch miteinander stehen.
Und wie können so Korridore aussehen? Kann ich mir vorstellen, wie so eine Straße aus Bäumen, wo sie dann durchrattern können? Oder wie sieht das dann aus?
Ja, also im Prinzip müssen das Wanderkorridore sein, in denen es genügend zumindest auch kleinere Waldflächen gibt, sodass eine Wanderung der Tiere ermöglicht wird. Luchse sind anders als Wölfe nicht so, ich formuliere es anders, Luchse sind anders als Wölfe nicht so wanderfreudig und es gibt auch einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Also männliche Luchse, die Kuder, die nehmen durchaus auch größere Strecken auf sich, um neue Gebiete zu erschließen. Bei den Weibchen ist das ein bisschen anders. Die etablieren neue Reviere eigentlich immer dort, wo sie bereits Anschluss an bestehende Luchsterritorien haben. Und das ist eine der großen Limitationen sozusagen der Luchsbiologie, wenn man so möchte, dass eben die Weibchen sich über größere waldfreie Flächen nur sehr schwerlich ausbreiten. Deswegen sind insbesondere die weiblichen Luchse wichtig und das versucht man eben auch in diesen Auswilderungsprojekten aufzugreifen, indem man insbesondere weibliche Luchse in Waldgebiete setzt, die vielleicht schon von männlichen Luchsen erreicht werden, und auf diese Art und Weise versucht man eben dann neue sozusagen Trittsteinpopulationen zu etablieren und die Lücken zwischen den aktuell bestehenden Populationen zu schließen.
Okay, bevor wir jetzt gleich zu den Auswilderungen kommen, würde ich ganz gerne mal wissen, wie gibt es irgendeine Möglichkeit, denn aus den vorhandenen Revieren zu sagen, hey Lux, da ist ein Korridor, bitte nutz den und zieh mal weiter. Also man kann ja nicht mit denen reden, leider. Und so Wegweiser funktionieren ja auch nicht.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Tiere eben im Alter von rund 10 Monaten, wenn sie ihre Mutter verlassen, sich ein eigenes Revier suchen müssen. Und wenn sie dann beispielsweise im Harz geboren wurden, dann müssen sie sich eben auf die Suche machen nach einem freien Revier, wenn man so möchte. Luchse markieren ihre Reviere und sie verteidigen sie eben auch. Also ein junger Luchs wird ziemlich schnell merken, ob es in einem gewissen Gebiet im Wald bereits andere Luchse gibt oder nicht. Wenn er dort schon auf andere Luchse trifft und diese Reviere besetzt sind, dann läuft er weiter und sucht weiter. Wird dann zwangsläufig quasi an den Rand des Harzes gedrängt, weil der Harz mittlerweile weitgehend von Luchsen und Luchsrevieren besetzt ist. Und dann stoßen die Tiere dann eben so langsam in die Agrarflächen vor. Da ist dann eben das Problem, dass sich die Weibchen über diese Agrarflächen hinweg sehr selten nur ausbreiten. Und die männlichen Luchse nehmen dann Wanderungen auf sich und versuchen einfach geeignete Gebiete zu finden und natürlich auch Anschluss an andere Luchspopulationen oder andere Tiere. Also sie sind dann natürlich konkret auf der Suche nach Weibchen auch und nehmen dann eben durchaus große Wanderungen auch auf sich. Also diese Situation hatten wir beispielsweise hier bei uns in Thüringen, dass der Thüringer Wald immer wieder von Harzer Kudern erreicht wurde, die sich hier aber nicht langfristig geblieben sind, weil eben die Weibchen fehlten.
Mhm. Okay, und deswegen müssen neue Luchse her. Da bist du auch involviert. Luchsauswilderung, es sind ja gerade schon ein paar Buzzwords gefallen. Nimm uns doch mal gerne mit. Wie kommen die Luchse denn zu uns? Wie wählt man aus? Du kommst jetzt mit und wirst jetzt hier in den Harz beispielsweise angesiedelt. Wie funktioniert das Ganze? Also kann mir das irgendwie so nicht so richtig vorstellen zumindest.
Genau, Luchse sind sehr seltene Tiere, wie ich schon angedeutet habe. Und für Wiederansiedlungen genügend Luchse zu beschaffen, das ist tatsächlich eine unserer großen Herausforderungen. Wir verlassen uns da auf verschiedene Quellen. Das eine sind Wildfänge. Das heißt, es werden Luchse aus großen, stabilen Populationen herausgefangen und umgesiedelt. Und das andere sind Luchse aus Gehegenachzuchten. Es gibt in Deutschland und in anderen Ländern Europas durchaus Luchse auch in Zoos und Wildparks. Und für den eurasischen Luchs und insbesondere noch den sogenannten Karpatenluchs, das ist eine Unterart des eurasischen Luchses, gibt es auch ein explizites Zuchtprogramm. Die EASA, das ist die European Association for Zoos and Aquaria, die hatte ein Zuchtprogramm für den Karpatenluchs, das ursprünglich nur dafür da war, den Eigenbedarf der Zoos zu decken, also dafür zu sorgen, dass hier und da ältere Tiere ersetzt werden können und innerhalb der Zoopopulation keine Inzucht entsteht. Dieses Programm wurde in der Zwischenzeit ausgeweitet, um sozusagen eine Auswilderungskomponente, sodass also über dieses Zuchtprogramm explizit Luchse für Auswilderungsprojekte gezüchtet werden. Also sprich, die Wildfänge und die Gehegenachzuchten, das sind grundsätzlich die beiden Quellen an Luchsen, die man hat. Und dann gibt es zusätzlich noch eine dritte Quelle, das sind Waisenluchse. Waisenluchse, das sind junge Luchse, die im ersten Jahr ihres Lebens ihre Mutter verloren haben und irgendwo aufgegriffen wurden und dann in menschlicher Obhut aufgezogen wurden. Diese kann man und sollte man auch wieder auswildern. Und das wird auch gemacht. Das ist aber etwas, was man nicht wirklich planen kann. Deswegen wird das gerne genommen, wenn es sich die Möglichkeit ergibt. Aber das ist eben etwas, was man nicht sozusagen in die Projektplanung von vornherein als fixe Komponente irgendwie einbauen kann. Ne?
Ja, ja, da sind ja unglaublich viele Variablen mit drin. Ich würde noch mal ganz gerne auf die Wildfänge zu sprechen kommen, weil, okay, man hat jetzt irgendwie beobachtet, da ist beispielsweise ein Weibchen unterwegs, das könnten wir gebrauchen. Jetzt stelle ich mir vor, da geht jemand hin mit so einem Blasrohr und so einem Betäubungspfeil, packt den rein, fährt rüber und wildert den wieder aus. Oder wie funktioniert das genau?
Ja, wäre schön, wenn das so einfach wäre. tatsächlich ist es hochkomplex, Luchse zu fangen. Also Luchse sind heimliche Tiere. den man in freier Wildbahn wahrscheinlich so gut wie nie begegnen wird. Tatsächlich, ich habe es gesagt, haben sie sehr, sehr große Reviere und sie haben sehr scharfe Sinne. Sprichwörtlich sagt man ja auch Ohren wie ein Luchs, Augen wie ein Luchs. Mhm. Dazu kommt, dass die Tiere auch sehr gut getarnt sind im Wald. Also ein Luchs im Wald gezielt ausfindig zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Luchse aus freier Wildbahn werden in der Regel mit Fallen gefangen. Und dafür muss man vorab große Anstrengungen unternehmen. Also man muss rausfinden, wo sich Luchse aufhalten, wo sie regelmäßig durchkommen, geeignete Orte finden und dann dort entsprechende Fallen platzieren. So wird es zumindest in Rumänien gemacht. Rumänien ist eines der Länder, wo man eben Luchse aktuell bekommen kann. Es ist eben auch wichtig, dass die Luchse aus Populationen stammen, in denen es vertretbar ist, dass dort einzelne Tiere rausgefangen werden. Sprich, das müssen große, gesunde Populationen sein. Und das Ganze muss auch durch entsprechende Monitoring-Aktivitäten unterstützt werden. Also sprich, man schaut, dass die Quellpopulation nicht über die Maße beansprucht wird. Also das heißt konkret, man überwacht vor allem mit Kamerafallen, wie viele Luchse es in gewissen Gebieten gibt und schaut dann auch, dass man nach dem Fangen von Luchsen die nächsten Luchse nicht wieder im selben Gebiet fängt, sondern dann großflächig andere Gebiete wählt.
Okay, also die sind dann irgendwann in so einer Falle, in so einer Box, wie ich es, glaube ich, schon mal gesehen habe. Das sind so große, graue Boxen. Ich weiß nicht, ob die Farbe jetzt so relevant ist, aber ich kann mich erinnern, dass sie zumindest grau waren. Und dann kann man dann einfach in ein neues Gebiet fahren, Klappe auf und sagen, raus mit dir, oder muss da noch irgendwas dazwischen passieren?
Ja, da passieren noch einige Zwischenschritte. Okay. Genau, also zunächst einmal wird das Tier dann in dieser Falle narkotisiert und dann untersucht. Es wird festgestellt, welches Geschlecht das Tier hat. Und je nachdem, ob das Tier geeignet ist oder nicht, wird es vor Ort wieder freigelassen. Dann häufig auch direkt mit einem GPS-Halsband, um dann den weiteren Werdegang dieses Tieres verfolgen zu können. Wenn das Tier aber geeignet ist, und da ist dann in erster Linie vor allem auch das Geschlecht entscheidend, dann kommt es zunächst in einer Transportbox und wird in ein Quarantänegehege transportiert.
Klingt sinnvoll, ja.
Genau, also man muss sicherstellen, dass die Tiere gesund sind. Sie werden dann auch noch geimpft und auch bis alle Laborergebnisse da sind, vergehen dann einige Wochen. Wenn aber das Tier alle Tests besteht, dann kann es nach Deutschland kommen und dann hier in einem der Luchsprojekte in Deutschland ausgewildert werden.
Wie hoch ist die Erfolgsquote da? Also wenn man jetzt sagt, man fängt 10 Luchse ein, wie viele können dann umgesiedelt werden? Gibt es da so eine Statistik zu?
Nein, da gibt es keine Statistik zu. Das hängt ganz stark von der Erfahrung des Fangteams ab und auch von den Konstellationen. Also in den letzten Jahren wurden vor allem aus der Schweiz und aus Rumänien Wildfänge nach Deutschland gebracht. Und das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Also in der Schweiz beispielsweise werden andere Fallensysteme genutzt. Da arbeitet man mit Schlingfallen, die an einem Luchsriss ausgebracht werden. Und damit hat man relativ guten Erfolg, muss dann sehr schnell auch vor Ort sein und das Tier betäuben. Aber mit dieser Methode können auch sehr zuverlässig Luchsweibchen gefangen werden. Während mit den Kastenfallen, die in Rumänien eingesetzt werden, vor allem Luchsmännchen gefangen werden. Und Luchsmännchen sind für Auswilderungsprojekte ein Stück weniger wertvoll, weil je nach sozusagen geografischem Kontext es sowieso schon Männchen gibt. Dementsprechend werden, wenn zu viele Männchen sozusagen in die Falle tappen, diese dann vor Ort wieder freigelassen, während die Weibchen eben nach Möglichkeit dann umgesiedelt werden.
Lass uns mal über aktuelle Projekte sprechen, denn es passiert ja immer wieder. Also wir auch vom WWF melden immer mal wieder Erfolge oder dass wieder ein Tier ausgewildert wurde. Was gibt's denn aktuell, was man so mitkriegen könnte vielleicht?
Genau, nachdem über Jahre sozusagen die Situation ein Stück weit stagnierte beim Luchs, Sind jetzt aktuell 3 Luchs-Ausbildungsprojekte parallel am Start, was natürlich für den Luchs als Tierart eine tolle Situation ist, weil sich die Chance bietet, dass sich wirklich substanziell etwas verbessert an der Situation des Luchses in Deutschland. Es gibt aktuell rund 150 Luchse in Deutschland, also es ist wirklich eine der seltensten Tierarten des Landes. Durch diese 3 Ausbildungsprojekte, die derzeit laufen, besteht zumindest die Perspektive, dass sich da wirklich was verbessert. Aktuell gibt es, wie gesagt, 3 Projekte. Das eine ist das Luchs-Projekt in Thüringen, in dem ich arbeite. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem BUND Thüringen und 8 weiteren Projektpartnern. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Thüringer Wald eine sogenannte Trittsteinpopulation zu etablieren. Wir möchten also bis zu 20 Luchse hier auswildern und damit eine stabile Population im Thüringer Wald etablieren und die Verbindung zwischen den bestehenden Populationen im Harz und im Bayerischen Wald schaffen. Und des Weiteren gibt es eine Bestandsstützung in Baden-Württemberg. Dort ist die Situation ein wenig anders. In Baden-Württemberg gibt es immer wieder männliche Luchse, die aus der Schweiz über die Grenze kommen. Und diese halten sich zwar im Schwarzwald auf, aber haben dort eben keine Weibchen und dementsprechend gibt es dort auch keine Reproduktion, keinen positiven Trend, was die Luchszahlen angeht. Und dementsprechend ist man dort vor allem interessiert daran, weibliche Tiere auszuwildern, um eben auch dort mittelfristig eine stabile Population zu etablieren. Und in diesen beiden Projekten ist der WWF Deutschland direkt involviert und an der Umsetzung beteiligt. Und dann gibt es noch ein drittes Projekt. Das Projekt nennt sich Relinks und findet im westlichen Erzgebirge in Sachsen statt. Das ist also geografisch doch sehr nah zu unserem Projekt hier auch in Thüringen und spielt auch sozusagen in dieselbe geografische Konstellation hinein. Also sprich eine Vernetzung vom Harz, Thüringen, Sachsen und Bayern und dann auch über die Grenze hinweg nach Tschechien.
Das klingt nach einer ganz schön krassen Aufgabe.
Ja, das ist, ist wunderbar eigentlich aus Luchs-Perspektive, weil wir wirklich die Hoffnung haben, dass sich die Situation für den Luchs verbessern wird. Gleichzeitig stellt uns das auch vor logistische Herausforderungen, weil, wie angedeutet, Luchse sehr schwer zu beschaffen sind und wir natürlich da eine gewisse Konkurrenzsituation haben und alle schauen müssen, dass wir überhaupt geeignete Zahlen oder so geeignete Anzahl von Luchsen in den Wald bringen.
Gibt es denn irgendwie so eine Traumzahl, die man jetzt anstrebt? In 10 Jahren soll die Population von Luchsen da und da stehen? Oder muss man so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt?
Ja, das hängt grundsätzlich von vielen Faktoren ab. Also für einzelne Auswilderungsprojekte, sagt man, sind etwa 20 ausgewilderte Tiere der Goldstandard. Mehr ist natürlich immer besser, keine Frage. Aber Habitatmodellierungen und auch dann die Modellierung der Populationsentwicklung zeigen eigentlich, dass bei einer entsprechenden Zahl Luchse über Reproduktion etc. und dann in unserem Fall in Thüringen auch über Zuwanderung aus dem Harz sich eine stabile Population entwickelt, die sich dann mittelfristig, das heißt über die nächsten Jahrzehnte, dann auch in angrenzende geeignete Mittelgebirgsregionen ausdehnen kann.
Es gibt ja auch ein paar, ich nenne es mal Risikofaktoren bei der Luchsauswilderung. Es läuft da nicht immer alles glatt. Also ich sprich Krankheiten, aber auch illegale Wilderei. Was sind so deine Erfahrungen oder was uns da in dem Bereich noch ein bisschen mitgeben kann? Weil es leider läuft es ja nicht immer hundertprozentig alles glatt.
Ja, ganz richtig. Also es ist so, dass natürlich Krankheiten eine wichtige Rolle spielen können. Verkehrsunfälle sind eine der Haupttodesursachen beim Luchs. Und auch illegale Tötungen können ein Faktor sein. Vor allem eben dann, wenn es sich noch um junge Populationen dreht und nur sehr wenige Individuen in einem gewissen Gebiet unterwegs sind. Also stabile, große Populationen, die können so einzelne Rückschläge noch relativ gut verkraften. Wenn eine Population aber sich gerade im Aufbau befindet und jedes einzelne Tier zählt, dann kann so ein Rückschlag natürlich fatale Folgen haben. Also es kann auch dazu führen, dass eine kleine Teilpopulation wieder zugrunde geht tatsächlich. Also entsprechende Entwicklungen konnte man auch in Deutschland schon nachvollziehen, beispielsweise im hessischen Reinhardswald, wo sich aus dem Harz heraus einige Luchse angesiedelt haben und zwischenzeitlich, ich glaube, bis zu 9 Luchse vor Ort aufgehalten haben. Und diese sind aufgrund von Krankheit wieder eingegangen und die ganze Population ist wieder zusammengebrochen. Also das zeigt eben sehr stark, dass eigentlich die geringen Zahlen des Luchses oder die Seltenheit des Luchses aktuell quasi der Nummer 1 Bedrohungsfaktor sind.
Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Schutzstatus vom Luchs?
Ja, der Luchs ist eine streng geschützte Tierart durch EU-Gesetze, die FFH-Richtlinie sowie auch durch die deutsche Gesetzeslage sehr streng geschützt. Und daran wird sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich nichts ändern. Einfach deswegen, weil der Zustand der Population nach wie vor ungenügend ist, wie es im Bürokratendeutsch heißt. Also sprich, der Luchs immer noch sehr stark gefährdet ist. Also in der roten Liste der Arten in Deutschland gilt der Luchs als vom Aussterben bedroht. Und deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass sich an dem Schutzstatus des Luchses in näherer Zukunft etwas ändern wird.
Hier nochmal ein kleiner Hinweis internerweise. Silent Victims, im Podcast über Wildtierkriminalität in Deutschland. Den haben wir im vergangenen Herbst, also Herbst 24, rausgebracht. In der Folge 5 geht es tatsächlich auch um Luchs und illegale getötete Luchs im Bayerischen Wald. Soweit der interne Werbehinweis zu unserem alten Podcast. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wird es irgendwann möglich sein, dass ich spazieren gehe und obwohl der Luchs so scheu ist, mir vielleicht mal über den Weg läuft, weil irgendwann die Luchspopulation so schön weit verbreitet ist?
Ja, grundsätzlich die Chance besteht, aber sie ist verschwindend klein. Also selbst dort, wo es aktuell Luchse gibt, also beispielsweise im Harz oder im Bayerischen Wald, sind Luchssichtungen sehr selten. Wir reden immer von einem Sechser im Lotto. Tatsächlich ist es so,
den manche haben, ne?
Also. Absolut, absolut, genau. Also es ist sicherlich sehr selten und das ist einfach dem geschuldet, dass der Luchs eine sehr heimliche Tierart ist. Er ist wunderbar getarnt im Wald und wird einen Wanderer sehr zeitig bemerken und sich gegebenenfalls zurückziehen. Also da gehört eine Menge Glück dazu, einen Luchs in freier Natur zu sehen.
Also kann man sich eher darüber freuen, als dass man irgendwie Angst haben sollte, mal einem Luchs zu begegnen.
Ja, absolut. Also der Luchs ist eine faszinierende Tierart, vor der man keine Angst haben muss. Es gibt keine Berichte darüber, dass Menschen von Luchsen angegriffen wurden oder ähnliches. Also es ist bei einer Begegnung wirklich eine Möglichkeit, sich zu freuen, so eine faszinierende Katze wirklich im Wald zu treffen. Das ist ein besonderer Glücksfall. Man sollte den Augenblick genießen und vielleicht ein Foto machen, wenn man die Möglichkeit hat. Wir freuen uns auch immer über Hinweise aus der Bevölkerung, wenn Luchse irgendwo gesichtet werden. Aber ansonsten sich einfach ruhig verhalten, gegebenenfalls auch ruhig das Gebiet verlassen, wenn der Luchs es sich beispielsweise irgendwo gemütlich gemacht hat und selber nicht das Gebiet verlässt. Also da kann man ganz entspannt rangehen.
Sehr schön. Du hast gerade was Schönes gesagt. Wir freuen uns immer über Hinweise und Fotos. Wenn ich jetzt Lust habe zu sagen, hey, ich möchte das irgendwie unterstützen, dass die Luchse wieder richtig heimisch werden, dass die Population groß, schön, stabil sind. Was kann ich denn als einzelne Person, also ich als Aileen, machen?
Ja, also der Luchs in Deutschland braucht sicherlich noch unsere Stützung im Rahmen von Bestandsstützung und Wiederansiedlung. Also das ist wirklich einfach der aktuelle Status quo, wenn man so möchte. Also es wird noch einige Zeit dauern, bis die Luchse aus eigener Kraft sich weiter ausbreiten können und auch stabilisieren können in ihrem Bestand. Und bis dahin, denke ich, ist das Wichtigste aus meiner Perspektive eigentlich, dass man über den Luchs spricht, sich informiert, auch andere Leute informiert. Denn es gibt eben sehr viel Unwissen zum Thema. Für viele Leute ist es sicherlich auch ein Randthema. Also wenn man da Interesse wecken kann und eben auch gegebenenfalls mit Vorurteilen aufräumen kann, dann denke ich, ist das sicherlich eine tolle Sache.
Das war die perfekte Überleitung zu meinem Spruch am Ende. Verteilt diesen Podcast, damit viele Leute ganz, ganz viel über den Luchs erfahren. Das war Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner und mein Gesprächspartner heute war Dr. Max Boxleitner. Es war mir eine Freude, heute dein ganzes Fachwissen anzapfen zu dürfen zum Thema Luchs. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst ganz gerne 5 Sterne bei Apple Podcast und eine nette Review. Und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns mitzunehmen. Einmal einen wilden Ritt durch die Welt des Luchses. Und ich würde sagen, bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss, danke.